Ja, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn perfekt geschaffen, oder? Alles war gut, hat er gesagt. Und sogar sehr gut, richtig. Und er hat ihn in eine perfekte Umgebung gestellt, das Paradies, ja. Absolut perfekt. Aber er hatte mit dem Menschen schon immer einen Plan. Es war nicht so, dass er aus einer Laune heraus irgendwie gedacht hat, wie so ein Hobby-Mensch, der gedacht hat, ach, ich baue mir mal was und bastel mal so vor mich hin und mal gucken, was bei rauskommt. Sondern Gottes Absicht war immer plangerichtet. Der Mensch erfüllt nach Gottes Sicht also einen Plan. Er ist nicht nur nach seinem Bilde geschaffen, sondern Gott hat immer schon einen Plan mit den Menschen gehabt. Das ist sein Ziel und seine Absicht gewesen bei den Menschen. Also, wenn ihr euch sinnlos fühlt oder keine Sinnhaftigkeit in eurem Leben fühlt, Gott hat einen Plan. Das ist das, was ich zuerst sagen möchte. Allerdings hat der Plan beinhaltet, dass Gott die Absicht, die er mit den Menschen hatte, mit einem großen Risiko verbunden hat. Der Mensch war eben nicht eine Maschine, die programmiert werden kann. Wir haben uns heute Morgen unterhalten über künstliche Intelligenz, was ja irgendwo ja auch ein Computerprogramm mehr oder weniger ist, was der Mensch programmiert, wo er die Vorgaben gibt. Nein, der Mensch war in der Lage, eine freie Entscheidung zu fällen. Das war das, warum Gott den Menschen geschaffen hat, weil sein Plan mit dem Menschen ist eben etwas ganz anderes. Er möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er möchte ein Gegenüber haben. Und wenn ich ein Gegenüber habe, dann will ich nicht jemand, der immer nur Ja und Amen zu allem sagt. Ich hatte mal so eine Freundin, glaubt mir, das war für mich die Hölle. Ich war zwar immer der kleine King, aber auf die Dauer ist das schrecklich langweilig. Man kann überhaupt nicht reden, weil man kein Gegenüber hat. Und ich denke, Gott geht es ähnlich. Wir brauchen oder er braucht jemanden, der auch mal seine Meinung kundtut, auch wenn sie nicht so ist, wie er sich das vielleicht vorstellt. Das hatte natürlich die Folge, ihr kennt ja die Geschichte, dass Eva, Entschuldigung, wenn ich das jetzt als erstes nenne, aber das war halt in der Bibel so. Eva sich von der Schlange hat ansprechen lassen und die Schlange ihr eine Menge Blödsinn in die Ohren geblasen hat. Zuerst fing die Schlange an und sagte, ja, ist es nicht so, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen? Hat Gott das nicht gesagt? Ihr dürft nicht von allen Bäumen des Gartens essen. So, also sie hat bewusst gelogen. Eva hat das richtig gestellt, hat gesagt, nee, wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von dem einen Baum, dem Baum des Guten und des Bösen. Ob das jetzt ein Apfelbaum war, lassen wir mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall ein Baum, der wunderschöne Früchte trägt. Und dann hat die Schlange weitergeblasen und hat gesagt, ja, wenn du von diesem Baum isst, wirst du nicht sterben. Und sagen wir mal ehrlich, es war auch nicht so, oder? Eva ist nicht tot umgefallen, als sie davon gegessen hatte, oder? Genau, geistlich. Also hat die Schlange 99% Wahrheit und 1% Lüge verbreitet. Oder wie man das auch immer austeilen soll. Das ist so der Trick vom Teufel. Immer ein kleines bisschen Wahrheit, ein kleines bisschen Lüge rein. Und dann fing er an und sagte, nein, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Sie hat also Evas Ehrgeiz angesprochen. Sie wollte mehr, sie wollte was Tolles sein, sie wollte ja so sein wie Gott halt. Das Höchste, was man sich vorstellen kann. Und dann hat sie von der Frucht gegessen, sie sah auch noch toll aus, die Frucht, war sehr begehrenswert, gab ihren Mann, den alten Paddel, der natürlich immer das gemacht hat, was die Frau macht, der isst auch. Und dann war es so, dass die beiden rausflogen aus dem Paradies, damit sie nicht noch essen vom Baum des Lebens und ewig leben. Das wollte Gott dann doch nicht, dass Menschen, die gesündigt hatten, nicht dieses ewige Leben bekommen. Hört sich eigentlich für euch alle bekannt an. Ich denke, ihr habt das alle in der Sonntagsschule gelernt. Für euch ist das alter Tobak. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist Sünde eigentlich? Und bei diesem Beispiel, das ist ja eigentlich die Ursünde überhaupt, wenn man so will, merkt man doch so ein Stück weit, dass das, was passiert ist, etwas Symptomatisches ist. Etwas, was immer wieder passiert, auch in unserem Leben, auch im Leben eines Christen, passiert es immer wieder, dass wir Dinge tun, die am eigentlichen Ziel Gottes vorbeischießen. Wisst ihr das Ziel Gottes noch? Was möchte Gott? Genau, ich habe es am Anfang gesagt, ja. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Sünde bedeutet im Grunde des Wortes Zielverfehlung. Also es ist so wie ein Ziel und du versuchst mit dem Pfeil drauf zu schießen und weil du vielleicht nicht geübt bist, schießt du am eigentlichen Ziel vorbei. Also an dem Ziel, an der Vorstellung Gottes schießt du vorbei. Das ist ganz grob oder ganz allgemein das, was Sünde bedeutet. Natürlich hat Gott das konkretisiert. Die 10 Gebote zum Beispiel kennt ihr, ja? Dann gibt es die 613 Gebote, die das Volk Israel bekommen hat. All das versuchte eigentlich, den Menschen klarzumachen, was ist eigentlich Sünde? Weil dieses Wort, ihr wisst es ist ein christliches Fachwort, ist nicht so hundertprozentig leicht zu verstehen. In manchen christlichen Kreisen sagt man ja auch, wenn du einen zu kurzen Rock trägst, ist das Sünde. Oder wenn der Rock nicht die richtige Farbe hat. Oder wenn deine Haare zu lang beim Mann oder zu kurz bei der Frau sind. Wenn du Schmuck trägst oder wenn du dieses oder jenes tust, all das ist Sünde. Und so kann man eigentlich so einen Riesenkatalog aufstellen. Und manche Christen tun sich da recht gut drin, dass sie zumindest so 10 bis 15 Gesetze aufstellen, die sie dann als Sünde bezeichnen oder als etwas, was nicht in Ordnung ist. Aber ist das wirklich Sünde? Ich stelle da immer mein großes Fragezeichen dahinter. Denn das Ziel Gottes hat mit diesen Dingen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja, im Grunde genommen schmücken wir unseren sterblichen, zum Abfall neigenden Körper, wenn wir uns anziehen oder wenn wir unsere Haare länger oder kürzer machen. Nimmt einer von euch seinen Körper mit? Niemand. Der wird irgendwann mal, wie hast du gesagt, über den Jordan gehen. Ne? Da wird er hingehen und wir werden irgendwann all das ablegen, was wir hier haben. Wir schmücken es, manche mehr, manche weniger. Und ich sage euch ganz ehrlich als Mann, ich mag eine gepflegte Frau. Ich mag diese naturbelassenen, sage ich jetzt mal, weniger gerne. Ja? Ein bisschen schön gefällt mir einfach lieber als Mann. Ist doch eine Augenweide. Es ist nicht das Wichtigste, aber es ist schön. Aber nur mal so dahergesagt. Nein, diese Dinge sind nicht unbedingt Sünde. Die Bibel hat da ganz konkrete Vorstellungen von Sünde. Sünde ist für Gott immer etwas, ja, wie soll ich sagen, Trennendes. Es trennt die Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott. Das ist Sünde. Alles das, was trennt, was die Gemeinschaft zerstört, was die Gemeinschaft mit Gott kaputt macht, das ist eigentlich in Gottes Augen Sünde. Und da gibt es viele, viele, viele Dinge, die dort beschrieben sind in der Bibel, was Sünde ist. Zum Beispiel ein Fehltritt, Abirrung vom Weg, Rebellion, aus Schwachheit Fehler machen, eine Gemeinheit, Schuld, sich schuldig machen, Bosheit, Gemeinheit, Übertreibung, Gottlosigkeit, Treuebruch, Verdeckung, Betrügereien. Und die Liste könnte ich unendlich weiterführen. All das sind Dinge, die uns von Gott trennen, die eine Mauer aufbauen zwischen mir und meinem Gott. Und wenn wir die 10 Gebote mal richtig lesen, dann merken wir, die ersten 5 betreffen Gott, unser Verhältnis mit Gott. Und die anderen fünf sind unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Also ist es Gott auch wichtig, dass unser Verhältnis zu dem anderen, zu den Mitmenschen, auch in Ordnung ist, dass da auch keine Trennung ist. Denn Leute, seid doch mal ehrlich, mit wem wollt ihr denn in den Himmel? Hä? Mit euren Geschwistern. Ja, mit dem, ja, genau. Mit dem, der die lange Nase hat, die euch nicht passt, der euch schon fünfmal auf den Füßen rumgetrampelt hat, der eine andere Meinung hat als ihr, der vielleicht das eine oder andere nicht so handhabt, wie ihr denkt, wie es richtig wäre, mit dem werdet ihr irgendwann mal die Ewigkeit verbringen. Ob ihr euch das nun vorstellen könnt oder nicht, das wird so. Gott macht da keine Ausnahme. Lest mal Johannes 3, Vers 16. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Na super. Die Bedingung ist recht flach. Ganz flach sogar. Wenn du an Jesus glaubst, wie die Bibel sagt, wirst du in den Himmel kommen. Also wirst du auch mit der Pappnase, die dir nicht passt, in den Himmel sein. Und das muss man sich vorstellen. Also es ist doch hier schon gut. Und eigentlich ist genau das, was Gott mit unserem Leben macht, mit den Menschen klarzukommen. Ich habe in meinem Leben das Schlimmste oder Schwierigste mit meinen Mitmenschen erlebt. Und ich habe nach 40 Jahren Christ eine Sache gelernt. Gott geht es nicht um den anderen. Der ist ihm völlig wurscht. Ja? Um dich geht es. Wie gehst du mit dieser Situation um? Ja? Oder anders ausgedrückt, der mit dem Finger auf dem anderen zeigt, hat drei Finger mindestens auf sich selbst gerichtet. Es geht um dich. Darum geht es Gott. Es ist ihm gar nicht wichtig, ob der jetzt nun an dir schuldig geworden ist oder nicht. Ist er. Aber das ist seine Sache. Und das ist Gottes Problem mit ihm und nicht deins mit ihm. Darum geht es ihm gar nicht. Es geht darum, dass du lernst, zu vergeben und mit dieser Situation umzugehen. Richtig umzugehen. Und alles das, was wir in unserem Leben erleben, was an, ja, wie soll ich sagen, mal Bitterkeit auslösenden Sachen sind, das tut Gott nur aus dem Grund oder lässt Gott nur aus dem Grund zu, damit du lernst, was es bedeutet, zu vergeben. Darum geht es. Sobald du dich auf deine Hinterbeine stellst, wie wir heute Morgen gehört haben, und Rache oder Gerechtigkeit gar forderst, knallt das ganz schön auf dich zurück. Denn wenn du Gerechtigkeit forderst, wird auch an dir Gerechtigkeit vollzogen. Oder wie es Jesus mal ausdrückte, wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Das fällt auf dich zurück. Und zwar wie ein dicker Hammer, wenn du anfängst, dich auf deine Hinterbeine zu stellen und sagst, ich weiß aber, was richtig ist und das muss doch und so, ja. Das wird dich genauso treffen. Und das ist eine Wahrheit, die ich einmal sehr, sehr schmerzlich lernen musste. Dass Gott eben nicht derjenige ist, der dann sagt, ja, du kannst ja gerne mal deine Meinung haben, sondern der das ziemlich ernst nimmt, was du sagst. Und die Art, wie du mit Menschen umgehst, sehr, sehr wichtig nimmt. Weil er möchte keine Trennung. Er möchte keine Trennung. Er möchte, dass die Menschen, die an deine Seite gestellt sind, aus welchem Grund auch immer, ja, dass du mit denen klarkommst. Denk an die Ewigkeit. Irgendwann werden wir sie auf der Pelle haben, ob wir wollen oder nicht. Da können wir dann nicht mehr weglaufen. Dann haben wir sie und werden mit ihnen leben müssen. Gott möchte, dass wir eigentlich einmal begreifen, dass Sünde etwas Trennendes ist. Aber dass die Sünde nicht dazu dient, andere zu beurteilen. Habt ihr schon mal euch überlegt, warum in der Bibel kein Katalog steht? In der Bibelschule gab es ein Fach, ich weiß das noch, das nannte sich Dogmatik. Das war für mich persönlich, durch meinen Charakter natürlich bedingt, Ich bin da etwas, wie sagt meine Frau immer, flexibler. War das für mich die Hölle. Da ging es um Aussage, Bibelstelle, Bibelstelle, Bibelstelle. Aussage, Bibelstelle, Bibelstelle, Bibelstelle. Wenn die Bibel so geschrieben wäre, dann wäre die noch schwieriger zu lesen als das Geschlechtsregister in Mose 2. Ja. Kein Mensch würde dann die Bibel noch lesen, es wäre ein Gesetzbuch. Habt ihr schon mal das deutsche Gesetzbuch gelesen? Ja, echt interessanter Schinken, ne? Ja. Manche warten ja darauf, dass es verfilmt wird, aber ich glaube, da wird sich keiner finden. Nein, die Bibel ist so nicht geschrieben. Die Bibel ist ein Buch voller Beispiele, voller Menschen, die ihr Leben mit Gott gelebt haben, die mit ihrem Leben ein Beispiel gegeben haben, was Gott möchte. Ihr Versagen ist da drin, ihre Höhepunkte, ihre Schwachheiten, all das steht in der Bibel. Und das finde ich so gut. Das ist eine ganz andere Sache und viel, viel spannender zu lesen als alles andere. Ich glaube, wir müssen einmal begreifen, dass Sünde nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es uns wirklich trennt von Gott. Und dass Gottes Ziel mit dir und mit deinem Nachbarn Gemeinschaft ist. Das möchte er. Er möchte ein Volk, oder noch besser ausgedrückt, eine Familie haben. Eine Familie von Menschen, die miteinander leben. Das ist das Ziel, was er sich vorstellt. Das ist auch das Ziel in der Gemeinde. Und wir haben es ja heute gehört, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und auch wenig umsetzbar, dass es in der Gemeinde absolut harmonisch läuft. Das kann gar nicht sein. Schon in der Apostelgeschichte 15 merken wir ja, wie die darum gekämpft haben, um diese paar Regeln, die die Juden hatten. Ja? Und sie wollten die Richtung angeben. Jeder wollte was zu sagen haben und. Und da haben die sich gekabbelt. Und trotzdem hat Gott Einheit geschenkt. Wir wissen, dass Menschen immer wieder versuchen, Recht zu haben. Aber Recht zu haben ist bei Gott absolut bedeutungslos. Es ist bedeutungslos. Paulus sagt, der Buchstabe tötet. Ja. Und Erkenntnis ist immer Stückwerk. Ich will nicht von mir behaupten, dass ich alle Erkenntnis habe. Nach 40 Jahren Christ, Theologiestudium und. Ich lerne immer noch dazu. Und ich muss immer noch Dinge revidieren, die ich früher mal geglaubt habe. Das gehört einfach dazu. Darum ist Recht haben für Gott bedeutungslos. Das ist genauso, als wenn du zu deinem vierjährigen Kind sagst, mein vierjähriges Kind hat immer Recht. Super, ja, fehlt noch ein bisschen Lebenserfahrung. Oder wie der Psychologe mal gesagt hat, ich glaube, dass wir erst so ab 70 anfangen, erwachsen zu werden. Meine Erfahrung, ich habe noch 10 Jahre Zeit, ein Glück. Also, ich kann noch ein bisschen Kind sein. Nein, wir müssen einfach begreifen, bei Gott geht es um Gemeinschaft. Und ihr wisst, mein Lieblingswort in der Bibel ist Liebe. Dass wir uns aneinander reiben, ist normal. Aber deswegen sollen wir uns nicht zerreiben lassen. Deswegen sollen wir nicht Hass aufbauen oder Neid oder dass irgendetwas anderes in unser Leben hineinkommt, was uns trennt. Das ist nicht das, was Gott will. Die Bibel ist sehr, sehr ehrlich in diesen Sachen. Zum Beispiel Römer 3, 23. Es gibt keinen Unterschied unter uns. Gibt es nicht. Alle sind Sünder. Habt ihr das schon mal begriffen? Es gibt keinen Unterschied. Ja, alle sind gleich. Gleich schlecht. Oder 1. Johannes 1, 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Du bist Sünder. Nein, nicht du, ich. Wir alle zusammen. Oder Jesaja 53, Vers 6. Alle gingen in die Irre. Alle gingen in die Irre. War auch nicht einer, der die richtige Richtung kannte. 1. Könige 8,46. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Psalm 53, Vers 5. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da muss man dazu sagen, das ist Gottes Sichtweise. Aus der persönlichen Erfahrung weiß ich, dass auch Nichtchristen Gutes tun können und anderen helfen und ähnliches. Also das wäre jetzt, finde ich, etwas zu pauschal gesagt. Aber aus Gottes Sicht ist das alles nichts. Oder Johannes 15, 22. Für Sünde gibt es keine Ausrede oder keinen Vorwand. Ihr merkt das ja schon bei Adam und Eva, oder? Eva sagt, die Schlange ist schuld. Adam sagt, das Weib ist schuld, das du mir gegeben hast. Also ist letztendlich Gottes Schuld an allem. Jeder ist für das, was er tut, verantwortlich. Das ist das, was Gott sagt. All das hört sich natürlich nicht gut an. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade die aufbauendste Predigt, die ihr je gehört habt von mir. Aber denkt einmal drüber nach. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ein Mensch, der wirklich begriffen hat, wer er ist, in Gottes Sicht, ist frei. Er ist frei. Weil wir haben dann nicht mehr die Chance, beziehungsweise brauchen es auch gar nicht mehr, Gott irgendwas vorheucheln zu müssen. Brauchen wir nicht. Ja? Wenn Gott sowieso sieht, wer ich bin, warum sollte ich mich dann anders geben, als wie ich eigentlich bin? Ich brauche nicht mehr heucheln. Ich brauche mir nicht mehr etwas vorzumachen. Ich brauche nicht mehr anderen Menschen etwas vorzumachen. Ich brauche mir selbst nichts mehr vorzumachen. Ich bin frei. Ich darf aus der Gnade Gottes leben. Und wenn ihr das einmal verstanden habt, dann wisst ihr, was wirkliche Freiheit bedeutet. Freiheit, ich darf sein, wer ich bin. Ich muss nicht so bleiben. Gott bewahre uns davor. Aber er nimmt mich, wie ich bin. Ich brauche nichts mehr vorzugeben. Ich brauche nicht mehr den lieben Netten zu spielen, obwohl ich mich in meinem tiefsten Inneren so ärgere, dass ich am liebsten die Wände hoch wollte oder irgendwelche Beißhölzer schon längst durchgeknabbert hätte. Ja? Ich darf auch mal meine Gefühle zeigen. Und darf auch mal sagen, was mir nicht gefällt. Ich bin frei. Und das ist eigentlich das Gute an dieser Erkenntnis. Denn diese Wahrheit macht dich frei. Sie macht dich frei, weil du weißt, ich bin von Gott geliebt, wie ich bin. Ich brauche mich nicht mehr zu verstellen. Und wenn wir das mal auch auf den anderen übertragen würden, das wäre jetzt ja natürlich der nächste Schritt, dass nicht nur ich ein begnadigter Sünder bin, sondern auch mein Nachbarn, mein Kollege oder sonst irgendjemand, ja, dann fällt es vielleicht etwas leichter, das zu tun, was Manni heute Morgen angesprochen hat, zu vergeben. Nicht mehr historisch, wie hast du gesagt, historisch zu sein, ja, sondern die alten Kamellen mal wirklich hinter sich zu bringen. Glaub mir, ich kenne keine BFP-Gemeinde, die nicht irgendeine, wie soll ich sagen, Zeit hinter sich hatte, wo sie sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Kenne ich nicht. Ja. Und diese alten Kamellen, die sind manchmal 10, 20 Jahre her, beschäftigen die Menschen immer noch. Und du wunderst dich manchmal als Pastor, wenn du dann vorne stehst, was ist denn jetzt los? Dem sage ich was und da hinten der schreit. Hä? Oder du sagst irgendetwas, was so in dieses Beuteschema passt und schon ist die Gemeinde vollkommen gegen dich und du bist dir keiner Schuld bewusst. Warum? Weil die Vergebung nicht da ist. Wirkliche Gemeinschaft in der Gemeinde wird immer nur am Kreuz möglich sein. Es gibt keine Gemeinschaft außerhalb des Kreuzes. Klar gibt es Freundschaft hier und da. Der eine ist sich vielleicht sympathischer als der andere. Aber die Gemeinschaft in der Gemeinde geht nur über das Kreuz, über das Vergeben der Schuld des anderen. Und lasst mich wieder zum Anfang zurückkommen. Wenn wir wirkliche Gemeinschaft wollen, dann müssen wir lernen zu vergeben, abzugeben. Gott geht es nicht um den anderen. Sobald du eine Predigt hörst und denkst, oh, das wäre doch mal was für den und den gewesen, vergiss es. Ist Gott wirklich nicht wichtig. Es geht nur um die eigene Nase. Es geht nur um dich, um das, was du denkst, fühlst und jetzt in dem Moment vielleicht aufbaust. Darum geht es. Gott möchte, dass du dich veränderst. Darum hat er dir den netten Nachbarn geschickt, der ständig deine Hecke zu kurz schneidet oder das ganze Laub in deinem Garten fliegen lässt und du dich darüber schon seit Jahrhunderten ärgerst. Oder der jeden Sonntagmorgen, ich weiß nicht wann, naja, Sonntagmorgen vielleicht nicht, aber samstagsmorgens vielleicht um 7 Uhr sein Rasenmäher anschmeißt und dann den Rasen mäht und dich damit aus dem Bett holt, falls du um die Zeit schon aufgestanden bist, weiß ich ja nicht, aber ja. Oder um deinen Arbeitskollegen, der mit einmal anfängt, dich zu mobben oder andere Sachen zu machen. Jemand aus der Gemeinde, der dir Druck macht oder vielleicht mal etwas sagt, was dir nicht gefällt. Das sind alles Menschen, die hat Gott in deinen Weg gestellt, damit du etwas lernst. Du, nicht der andere. Und sobald du anfängst, daran zu verbittern, an diese Dinge, wirst du merken, das ist nicht Gottes Weg. Gott möchte etwas anderes. Gott möchte, dass du anfängst zu vergeben, loszulassen. Und das, was Manni heute auch gesagt hat, mal mit anderen Worten. Im Neuen Testament steht, die Rache ist mein, spricht der Herr. Das steht im Neuen Testament. War mir mal ein richtiges Rema. Geht nicht darum, dass ich mich räche. Das ist Gottes Problem. Und glaubt mir, wenn man so einen Gedanken im Kopf hat, kann man viel leichter loslassen und vergeben. So nach dem Motto, hihi, jetzt hat er Gott am Hals. Oder? Hat mir mal sehr geholfen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich bin ehrlich, ja? Es hilft, wenn du weißt, es ist nicht meine Rache. Gott tut das schon. Gott macht das schon richtig. Und wenn er den aufbaut und zum Herrscher der Welt macht, auch egal. Ja, das ist nicht mein Problem, das ist Gottes Problem. Und das ist das, was ich meine. Gott möchte, dass Sünde nicht zwischen uns ist, dass sie uns nicht trennt. Und gemeinschaftsgefährdende Sünden haben wir in der Gemeinde viele, das weiß ich. Jede Lieblosigkeit, jedes Richten über den anderen, jedes sich über den anderen stellen, all das sind gemeinschaftszerbrechende Sünden in der Gemeinde. Dinge, die Gott nicht will. Lest mal den Kolosserbrief, was wir anziehen sollen. Da gibt es eine Menge Zeug, wo du ablegen kannst und dir andere Klamotten anziehen kannst. Gute Klamotten. Zieht an die Liebe, ja, die Vergebung. Legt ab die Bosheit und so weiter. Das ist ein ganz interessantes Buch. Lest es mal. Da schreibt Paulus das, was in unserem Leben wichtig ist. Und was hindert, dass Gemeinde Gemeinde sein kann und sie zerstören könnte. Gott möchte, dass wir unsere Sünde vor ihm ablegen. Das musst du jetzt nicht tun, indem du, wie Manfred sagt, da großes Bekenntnis sprichst. Aber in deinem Herzen sagst, lass los. Manchmal ist es gut, zu einem hinzugehen und zu sagen, du, pass auf, ich habe da was gegen dich aufgebaut. Aber da pass ein bisschen mit auf. Wenn der andere das nicht mitgekriegt hat, dann hast du ihn erst richtig verletzt, ja? Wenn du es ihm sagst. Also, schau mal, nur wenn du merkst, da hat sich was zwischen euch aufgebaut, dann würde ich das in Ordnung bringen. Gott möchte uns doch in die Freiheit führen. Er möchte doch nicht, dass wir irgendwo in der Hölle leben, die wir uns selbst geschaffen haben, indem wir uns immer nur an Rachegedanken und an solche Dinge quälen und kaputt machen. Lass das los. Was willst du mit dem Zeug? Vergeb. Und lass die Sünde den tragen, der sie für uns am Kreuz getragen hat. Jesus. Amen.